Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Education im Fokus mit euren beiden Hosts Kimsi von Reischach und
Jemi Mühluger.
Ja, ganz egal, ob ihr heute zum ersten Mal reinhört oder ob ihr zufällig dabei seid, eines ist sicher.
In den nächsten gut 30 Minuten bekommt ihr aus unserer heutigen Runde geballter Frauenpower einen guten, kompakten und vor allem belastbaren Einblick in den AI Act, wofür er gut ist und wie und wann er euch als Lehrkräfte betrifft.
Dazu haben wir auch heute einen ganz fantastischen Gast eingeladen. Wir haben Laila Fetic im Studio. Sie ist erfahrene Speakerin mit mehr als 200 Auftritten in den vergangenen Jahren. Ein TED-Talk vor wenigen Wochen zum Thema Krieg und Frieden und künstliche Intelligenz. Sie ist Head of AI Public Interest and Policy beim gemeinnützigen Applied AI Institute for Europe, war davor bei der Bertelsmann Stiftung, wo sie Projekte zur Gestaltung gemeinwohlorientierter Technologien leitete. Mein Gott, ich habe es fehlerfrei gesagt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Laila.
Hallo Kimsi, hallo Irmi. Ich freue mich.
Sag mal, Laila, erklär doch mal, was du als Head of AI Public Interest and Policy machst und für was das Applied AI Institute eigentlich steht.
Bei dem Titel, ne? Head of AI Public Interest and Policy. Ich bin immer froh, wenn Menschen das ganz aussprechen können und mir das auch gelingt. Und ja, was mache ich da? Am Wochenende habe ich tatsächlich mit Freunden zusammengesessen und die haben mich genau dasselbe gefragt. Die haben aber nur gar nichts mit KI und Technologie oder Gesellschaft zu tun. Und dann habe ich echt ganz lange überlegt, wie erkläre ich das? Und ich glaube, ich bin zu einem Wort gekommen, das es für mich am besten beschreibt, nämlich Besserwissern. Also ich glaube, mein Hauptjob ist wirklich, Menschen zu erklären, was passiert denn eigentlich im transformativen Wandel durch mit KI und wie können wir das eigentlich aktiv gestalten. Das ist eigentlich mein Hauptjob. Also ich spreche viel, ich diskutiere viel, ich schreibe viel, immer mit dem Ziel im Kopf, Menschen am Ende ein bisschen klüger zu machen, wie sie den Wandel gestalten können, in den vergangenen Jahren vor allem Politik und Verwaltung. Das heißt also, ich habe vor allem die KI-Verordnung auch politisch mit begleitet in vielerlei Hinsicht. Und das machen wir jetzt eben auch beim Applied AI Institute for Europe. Und ja, was ist denn das Applied AI Institute for Europe? Auch ein sehr, sehr komplizierter Name. Ich sage liebevoll, wir sind 40 Nerds und Nerdinnen. Wir sind sehr unterschiedlich. Wir haben Pädagoginnen dabei, wir haben Techies dabei, wir haben Menschen wie mich dabei, die Politik und Sozialwissenschaften studiert haben. Und uns geht es darum, im Grunde genommen den Menschen genug Kompetenzen und Expertise zur Verfügung zu stellen, um in ihrem Leben KI vertrauenswürdig entweder zu entwickeln oder einzusetzen oder eben auch politisch zu gestalten. 40 Nerds, uns geht es wirklich gut in Heilbronn, vor allem am IPAI, aber auch eben in München und in aller Welt, wo wir da eben arbeiten.
Du hattest jetzt eben kurz erwähnt, dass du eben zum AI Act auch beraten hast. Wen genau hast du da beraten und was ist denn dieser AI Act überhaupt?
Also Ich habe im Grunde genommen alle beraten, die nicht bei drei auf Bäumen waren und die es nicht anders haben verhindern können. Also ich glaube vor langer Zeit, also es ist fast schon 2018, glaube ich, habe ich das erste Mal mir Gedanken gemacht, was es eigentlich für eine Regulierung braucht rund um KI, weil wir damals festgestellt haben, der Einsatz von künstlicher Intelligenz, von Technologien insgesamt, der birgt auch Risiken für Mensch und Gesellschaft. Und wir wollen aber die Technologie zum Guten einsetzen. Und damit das gelingt, da braucht es Regeln, ethische Prinzipien. Damals war das Thema und da haben wir uns mit der EU-Kommission zusammengesetzt und haben über ethische Prinzipien wie Fairness und Transparenz gesprochen und festgestellt, hey, das müssen wir operationalisieren, das müssen wir messbar machen, weil so ein KI-Entwickler zu sagen, bitte entwickeln einen fairen Algorithmus, das hat irgendwie die Welt nicht schlagartig verändert. Deswegen haben wir versucht zu übersetzen, was das bedeutet. Und daraus ist dann, wenn man ganz offen sein will, dann auch irgendwann mal die KI-Verordnung geworden. Also aus diesen ethischen Prinzipien, aus den Selbstverpflichtungsideen wurden dann tatsächlich auch strengere und deutlichere Anforderungen an KI-Produkte. Und da habe ich dann die Kommission und das Parlament beraten und dann eben vor allem in den vergangenen 2 Jahren den Deutschen Bundestag zur Umsetzung dieser Regeln. Und heute geht es wirklich darum, die Regeln so zu verstehen und zu übersetzen, dass auch alle Verwaltungen, alle Schulen in Deutschland sich in der Lage fühlen, sich an die Regeln zu halten und auf dieser Grundlage KI nur dann einzusetzen, wenn sie auch unser Vertrauen verdient und wenn wir in der Lage sind, auch die Technologie im Sinne des Gemeinwohls ja auch zu gestalten und zu nutzen. Und das ist eigentlich auch die KI-Verordnung. Also so simpel ist es. Also der AI-Act, ich sage immer KI-Verordnung, das ist die deutsche bürokratische Übersetzung. Aber eigentlich ist es das Sicherheitsnetz für unsere KI-Technologien. Und die Idee schwingt damit, dass wir nur dann KI-Systeme einsetzen können, wenn sie keine Risiken darstellen für die Menschen, für die Gesundheit, für die Sicherheit, für die Grundrechte. Und insofern ist es ein Sicherheitsnetz für uns alle. Ganz ähnlich, ich nutze ganz gerne den Vergleich, wir würden ja auch nicht in Flugzeug steigen sozusagen, was nicht die Sicherheitsstandards erfüllt. Und insofern wollen wir auch keine KI-Systeme nutzen, die nicht unsere Sicherheitsstandards erfüllen. Und das leistet die KI-Verordnung und vor allem die Umsetzung dessen.
Leider, du hast ja jetzt schon ein bisschen was zum AI-Act gesagt. Das gilt ja schon als Alleinstellungsmerkmal für Europa. Wie siehst du das in der so weltweiten Einordnung?
Also zunächst einmal haben wir ja ganz gute Erfahrungen gemacht mit Meilenstein-Regulierungen. Bei der DSGVO, also bei der Datenschutzgrundverordnung, sagen wir immer ganz gerne, dass wir in Europa da federführend sind, im Guten wie im Schlechten manchmal, weil viele andere Staaten auch gefolgt sind und sich ähnliche Regeln gegeben haben. Das ist dann der sogenannte Brüssel-Effekt gewesen. Und den vermuten und wünschen sich auch manche mit Blick jetzt eben auf die KI-Verordnung. Also wir sind tatsächlich als Kontinent durchaus pionierhaft mit Blick auf die Regeln rund um künstliche Intelligenz. Es gibt aber auch schon lange und auch andere Arten von Gesetzen rund um KI, aber so horizontal, also so flächendeckend, so unabhängig von den verschiedenen Anwendungsbereichen gibt es eigentlich kaum eine Regulierung mit Blick auf KI. Und ich finde das erstmal beachtlich, weil wir sehr früh verstanden haben, also wenn wir uns nochmal erinnern, 2018, 2019 begannen die ersten Gespräche. Wir haben also schon sehr früh vor dem ChatGPT-Moment im Grunde genommen verstanden, KI, das ist was ganz Tolles, ist eine gute Innovation, aber damit geht auch ziemlich viel Verantwortung einher und dafür braucht es Regeln. Und insofern bin ich ganz stolz, dass wir jetzt zu einem Moment gekommen sind, eben auch diese Regeln verabschiedet zu haben und sie hoffentlich gut umzusetzen in den nächsten Jahren.
Du hattest ja im Vorgespräch die Risikopyramide erwähnt, die alles so ein bisschen runterbricht und auf schnellem Wege wirklich verständlich macht. Wann wird es gefährlich, wann wird es kritisch und wann sind wir im grünen Bereich? Kannst du uns die Pyramide erklären?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Die Regeln, die in der KI-Verordnung drinstecken, die gelten, ja, wenn man so möchte, nicht für die KI selbst, sondern die KI entwickeln oder die KI anwenden, die müssen sicherstellen, dass die KI-Produkte, die sie nutzen, bestimmte Anforderungen erfüllen. Also an der Stelle hat der EU-Gesetzgeber KI als Produkt verstanden und dieses Produkt, das muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Der Gesetzgeber hat aber verstanden, nicht jedes KI-System ist gleich. Also nicht jedes KI-System hat die gleich großen Risiken. Der E-Mail-Spam-Filter, den wir kennen und schätzen, weil er uns vor einer Flut an E-Mails bewahrt, ja, der ist nicht genauso risikohaft wie ein KI-System, das im schulischen Kontext eingesetzt wird, beispielsweise zur Bewertung von Schulnoten von SchülerInnen, ne? Also insofern, das ist die Risikopyramide oder die grundsätzliche Idee dahinter. Nicht jedes KI-System hat das gleich große Risiko. Der Gesetzgeber hat deshalb ja vier Klassen definiert und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Pyramide. Wir haben oben an der Spitze in der ersten Etage der Pyramide, ja, die meistens ja golden glänzte, leider nicht mehr so, aber früher schon. Da stecken im Grunde genommen die KI-Systeme drin, die verboten werden sollen. Das ist eigentlich das schärfste Schwert, was ein Gesetzgeber haben kann, Verbote aussprechen.
Verboten werden sollen, heißt, sie sind aktuell noch nicht verboten.
Ja, doch, sie sind schon verboten. Tatsächlich gelten die Verbote seit Februar diesen Jahres schon. Es werden aber noch ein paar Gerichte urteilen müssen, welche KI-Systeme wirklich verboten werden und welche vielleicht doch noch in einer Hochrisiko, also in die darunter liegende Kategorie fallen. Aber nein, also die Verbote gelten schon, das vielleicht vorab. Und diese Fälle sind auch nicht die, machen nicht die meisten Fälle aus. Ne? Also der Gesetzgeber verbietet nur dann KI-Produkte, wenn sie wirklich so massiv gegen unsere fundamentalen Grundrechte verstoßen. Und hat da 8 ganz spezifische Klassen definiert. Und darunter fallen beispielsweise KI-Systeme, die Minderjährige manipulieren sollen. Ja? Also ganz bewusst eingesetzt werden, um Minderjährige zu manipulieren, beispielsweise sie länger bestimmte Systeme nutzen zu lassen oder sie dazu zu verleiten, bestimmte Daten weiterzugeben, die eigentlich sie nicht weitergeben wollen. Darunter fällt aber auch sowas wie Social Scoring Systeme, also wenn ja Systeme eingesetzt werden, um unser Sozialverhalten zu analysieren und darauf basierend den Zugang beispielsweise zu Bildung oder sozialen Leistungen zu verhindern. Also wirklich Fälle, von denen sehr klar ist, auch jedem, der kein Experte oder keine Expertin ist, nee, das wollen wir, glaube ich, lieber nicht. Also diese Fälle werden verboten. Das macht eine der Risikoklassen in der Risikopyramide aus. Und die anderen, die sind weniger dramatisch, aber nicht weniger spannend, finde ich. Die umfassen die Hochrisiko-KI-Systeme, also solche, die tatsächlich ein Risiko darstellen für Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte. Aber die, wenn wir sie richtig angehen, also die Risiken, doch noch einen Nutzen bringen und deshalb durchaus Anwendung finden sollen auf dem europäischen Binnenmarkt, aber eben noch ein bisschen mehr Sorgfalt und Liebe benötigen, gerade auch beim richtigen Einsatz oder bei der richtigen Entwicklung. Also die müssen besonders hohe Anforderungen erfüllen. Und dann gibt es Fälle und Risikoklassen, die sich davon nicht ganz so leicht abgrenzen lassen, aber trotzdem eine Erwähnung finden sollten, nämlich die Fälle mit begrenztem Risiko. Das sind Fälle, da geht es vor allem um KI-Systeme, die direkt mit Menschen interagieren. Das heißt, potenziell Verwechslungsgefahr darstellen können, wo man sich nicht immer ganz sicher ist, ja, ist das jetzt eigentlich ein Mensch oder ja, ein KI-System, mit dem ich hier interagiere. Diese Fälle sind dann im begrenzten Risiko, können aber auch gleichzeitig im Hochrisiko sein. Jetzt wird es nämlich kompliziert. Naja, und dann gibt es noch die letzte Klasse, wie gesagt, die mit den E-Mail-Filtern, Spam-Filtern, Systeme, die uns unser tägliches Leben einfacher machen und die wirklich nicht so ein richtig großes Risiko für Gesundheit und Sicherheit darstellen. Also eine intelligente Excel-Tabelle, die muss jetzt nicht besonders hohe Anforderungen erfüllen. Und das ist auch gut so, weil wir die hoffentlich alle gut nutzen und gebrauchen können.
Also wenn wir mal versuchen, das jetzt irgendwie auf Schule und Bildung zu übertragen, könnte man sagen, also wenn wir uns vorstellen, jetzt die Grundschulempfehlung, die wir in Baden-Württemberg haben, die würde jetzt plötzlich von der KI übernommen werden. Du schaust schon so Hochrisiko, oder?
Die Podcast-Hörerinnen sehen die Augenbrauen natürlich nicht. Ich habe ein telling face. An der Stelle sind die Augenbrauen bestimmt 3 Zentimeter nach oben gegangen. Genau, ja, also grundsätzlich gibt es natürlich noch mehr Logiken, wonach man ein Hochrisiko-KI-System identifizieren kann. Aber so die Pi-mal-Daumen-Regel ist, alle KI-Systeme, die im Bildungsbereich möglicherweise Anwendung finden, da würde ich schon mal genauer hinschauen. Die fallen dann im Zweifel tatsächlich eher unter den Hochrisikokontext, weil dieser Bildungsbereich in Anhang 3 der KI-Verordnung auch namentlich erwähnt wird. Also im Anhang 3, die KI-Verordnungsnerds kennen den sehr, sehr gut. Die das noch werden wollen, dürfen den gerne nochmal sich genauer anschauen. Aber in dem Anhang werden verschiedene Anwendungsszenarien und Felder definiert, darunter eben auch Bildung. Und insofern bei allen Bildungsaspekten würde bei mir die Laterne erstmal rot aufleuchten und dann müsste ich mir das nochmal genau anschauen, ob das dann wirklich ein Hochrisiko-KI-System ist. Aber ja, also da sind potenziell Kinder und Jugendliche ja von betroffen.
Okay, vielleicht macht es Sinn, dass wir uns mal ein paar konkrete Beispiele anschauen. Und zwar von Tools, die in Baden-Württemberg tatsächlich im Einsatz sind. Ich würde mal mit einem anfangen, das, glaube ich, viele Lehrkräfte kennen und auch gerne einsetzen, ist von der Uni Schwyz auch bereitgestellt, Zökia-GPT. Das ist ein Tool, das erklärt im Endeffekt einfach nur Textgeneratoren. Das heißt, als Lehrkraft kann ich das zeigen, kann einmal was eingeben und sehe richtig, wie die KI direkt ja, im Endeffekt arbeitet und ich sehe vor mir, wie dieser Text ganz magisch in dem Textfeld entsteht. Wie würdest du das einschätzen?
Also erstmal, kennt ihr beide Emily Bender und Timnit Gebru vielleicht? Mhm. Nein, ihr seid nicht die Einzigen. Oftmals erzähle ich von den beiden, weil ich richtiges Fangirl bin. Und an der Stelle lohnt sich das auch, von den beiden zu erzählen. Die haben nämlich ein ganz tolles Papier geschrieben, damals als ChatGPT gerade einen großen Moment hatte und alle davon erfahren haben. Und in dem Papier haben sie über stochastische Papageien geschrieben.
Da hat Simon ja schon oft von gesprochen.
Oder? Genau, und der Begriff hat wirklich genau diese Herkunft. Die beiden haben sich nämlich angeschaut, wie funktionieren denn eigentlich multimodale Sprachmodelle, ja, oder ChatGPT, wie funktioniert das? Und die haben festgestellt, wir füttern diese Modelle mit Wörtern, mit Wissen aus dem Netz. Und diese Modelle können eigentlich nicht denken, auch nicht Erkenntnisse generieren, sondern immer nur das wahrscheinlich nächste Wort prognostizieren, und das sind Forscher. Also eigentlich sind es bessere, schnellere Papageien. Papageien auf Speed könnte man jetzt auch sagen, wenn man aus Berlin kommt. Und insofern, was halte ich von der Anwendung, die du gerade erwähnt hast? Ich finde die super, weil die genau das deutlich macht, was Emily Bender und Timnit Gebru sagen wollten. Sprachmodelle sind Papageien. Sie geben nur das weiter, im Grunde genommen, was sie gefüttert bekommen. Und wenn ich mit der Anwendung 4 Märchen fütter, dann bekomme ich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ein ähnlich klingendes Märchen auch wieder ausgespuckt. So viel Kreativität ist da also nicht drin. Ich kann überlegen, ob ich dem Modell noch ein paar mehr Märchen erzähle oder vielleicht auch mal eine Horrorstory. Und dann verändert sich auch sozusagen der Output. Aber es macht, glaube ich, deutlich, dass im Grunde genommen wir in der Verantwortung sind, zu überlegen, womit füttern wir die Modelle und wie gehen wir dann mit dem Output um. Und das gefällt mir ganz gut an dieser Anwendung, weil sie aus diesem vermeintlich magischen eigentlich etwas ziemlich Simples macht, was es aber also nicht unbedingt schlecht sein lässt. Ne? Also es
wird so ein bisschen entzaubert.
Ja, es wird entzaubert. Also die Märchen erzählen sich dann irgendwie doch schnell aus an der Stelle. Aber das mag ich gerne, weil es den Blick darauf lenkt, dass es einfach nur ein Werkzeug ist, was wir zu nutzen wissen müssen.
Und es zeigt ganz gut, wie so ein stochastischer Papagei tatsächlich funktioniert. Ich habe das zum Beispiel letzte Woche dabei gehabt auf einer Tagung für Schulleitungen. Und am Anfang steht da ja, erzähl mir ein Märchen. Funktioniert wunderschön. Da habe ich reingeschrieben, erzähl mir, was eine Schulleitung so macht. Und dann hat er wieder von dem großen, dicken Schloss im dunklen Wald berichtet. Und dann kann man natürlich super aufzeigen, warum das so ist. Logisch, weil eben nur Märchen als Daten hinterlegt sind.
Du, ich merke gerade, ich arbeite wohl zu lange mit PolitikerInnen. Ich habe mich nämlich eigentlich um deine Frage gedrückt. Du hast mich gefragt, ist das ein Hochrisiko-KI-System? Nee, ist es nicht. Weil das KI-System wird nicht eingesetzt, um Bewertungen von Menschen vorzunehmen. Das ist nur eine Unterstützung, eine kreative Entlastung. Also insofern kein Hochrisiko-KI-System, soweit ich das einsehen kann. Ich kann das rechtsverbindlich nicht immer und auch hier an der Stelle nicht ganz final sagen. Aber mein Eindruck, mein Bauchgefühl wäre, das ist kein Hochrisiko-KI-System, sondern eins, was ich gut zur Unterstützung nutzen kann.
Also wäre wahrscheinlich eher so geringes Risiko, oder?
Naja, also da können wir jetzt noch mal ein bisschen überlegen, weil wenn ich mit dem KI-System interagiere, kann es ja durchaus sein, dass die SchülerInnen zum Schluss kommen könnten, da steckt ein echter Mensch hinter. Das heißt zumindest ein Hinweis, dass es sich um ein KI-System handelt, den müsste es schon geben. Und insofern könnte es vielleicht sogar das begrenzte Risiko sein.
Okay, ich glaube, das, was du jetzt schon gesagt hast, dieses, da könnte jemand, ein Mensch dahinter stecken, das haben wir total bei meinem nächsten Beispiel. Und ich glaube, da wird's, bin ich gespannt, was du sagst, aber da landen wir tatsächlich im begrenzten Risiko. Und zwar hat das Land Baden-Württemberg ja den Chatbot Telly eingeführt. Wir haben jetzt endlich, so wie manche andere Bundesländer auch, über dieses länderübergreifende Digitalpakt-Projekt die Möglichkeit, alle Schulen, allen Schulen den Zugang zu einem datenschutzkonformen Tool zu geben. Das heißt, alle Schulen in Baden-Württemberg können sich über das Beantragungstool in der digitalen Bildungsplattform Telly direkt beantragen und die Lehrkräfte können dort dann Chatbots gestalten, können eigene Sprachassistenten bauen und die per QR-Code den Schülern bereitstellen mit unterschiedlicher Dauer, Bereitstellungsdauer. Das heißt, die können mal nur für eine Stunde bestehen oder auch für ein paar Tage. Und die Schüler haben damit so einen richtigen Chatbot, der entweder schon ein bisschen geprimed ist von der Lehrkraft oder aber nativ. Wie würdest du das einschätzen?
Habt ihr Bock auf so einen Nerd-Exkurs?
Ja? Total.
Okay, also wie machen wir das? Also ich denke oft in Entscheidungsbäumen. Wir fragen uns jetzt an der Stelle bei dem Beispiel, ist das ein Beispiel im Bildungsbereich? Sagen wir ja.
Ja.
Das heißt, in dem Fall erfüllt es das Kriterium aus Artikel 6 Absatz 2, ist im Anhang 3 aufgelistet. Jetzt fragen wir uns aber, wird dieses KI-System eingesetzt, um ja tatsächlich abschließend Entscheidungen zu treffen über ja, den Zugang zu Bildung, den Zugang zu bestimmten Möglichkeiten im Schulkontext? Klang jetzt nicht so. Es klang eher wie eine Unterstützung, es klang eher wie ein Tool, was ich nutzen kann, was ich parallel laufen lassen kann, wo aber die letztliche Entscheidung beim Menschen, beim Schüler oder bei der Lehrkraft bleibt. Und in dem Fall gilt dann Artikel 6 Absatz 3 und das Ding ist aus dem Filter sozusagen, das ist der Filterabsatz in der KI-Verordnung, rausgeflogen und ist damit kein Hochrisiko-KI-System. Natürlich eine vorsichtige Einschätzung, muss man sich nochmal genauer anschauen. Aber in dem Fall heißt es, dass ihr im Schulkontext als Betreiber erstmal nicht gefragt seid, besondere Anforderungen zu erfüllen. Das könnt ihr aber. Ihr könnt noch mehr Verantwortung übernehmen, indem Schulen dieses System einführen, nur dann, wenn Lehrkräfte auch dazu ausgebildet werden. Ihr könntet sagen, wir machen das nur dann, wenn ausreichend Reflexionsraum da ist, damit die SchülerInnen auch Fragen stellen können, wann und wofür eben auch vielleicht nicht das KI-System genutzt werden kann. Also mehr geht immer. Ne? Man kann immer noch mal reflektierter an solche KI-Systeme herantreten. Aber meine erste Einschätzung wäre, es ist erstmal kein Hochrisiko-KI-System.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, nochmal mehr reflektieren oder nochmal mehr mitnehmen an Infos für Schüler und für Lehrkräfte. Ist das nicht grundsätzlich bei jedem Tool so?
Das würde ich tatsächlich sehr empfehlen. Also ich setze auch zu Hause nur Werkzeuge an die Wand, von denen ich behaupten würde, ich kann sie bedienen. Ja, also am Ende bin sonst ich die Gelackmeierte, die sich mit dem Hammer auf den Daumen gehauen hat. Also insofern, ich würde grundsätzlich empfehlen, KI-Systeme nur dann einzusetzen, wenn ich sie reflektiert einsetzen kann. Dazu verpflichtet auch die KI-Verordnung. Also Artikel 4 sagt, ich muss ausreichend KI-Kompetenzen in der Organisation vorweisen, wenn ich KI-Systeme einsetze. Und das gilt eben für alle KI-Systeme. In dem Fall finde ich, ist es aber nochmal besonders erwähnenswert, weil wir von der Forschung wissen, dass Menschen, die besonders viel Expertise haben und sich das selber auch unterstellen, oftmals ja nicht ganz so praktisch und gut mit KI-Systemen umgehen. Und insofern denen würde ich tatsächlich einen reflektierten Umgang empfehlen und ja auch nochmal sich vor Augen zu führen, was kann das KI-System, was kann es nicht, was kann ich besonders gut, was kann ich besonders schlecht. Das würde ich in dem Fall wirklich empfehlen.
Das bringt mich direkt zur nächsten Frage, wenn du sagst, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, was kann ich besonders schlecht. Wir hatten im Vorgespräch auch ganz kurz über ITS gesprochen. Die fallen sicherlich ja auf jeden Fall in den super Hochrisikobereich.
Also ITS für die Nicht-Schulnerds, magst du das nochmal erklären, Irmi?
Ja, das sind intelligente, tutorielle Systeme und das ist so, ja, vielleicht so der heilige Gral irgendwie der Bildung. Das heißt, die Vorstellung, dass man ein Tool hat, das jeden Schüler komplett individuell zu jeder Zeit unabhängig fördert, genau an seinem persönlichen Lernstand im Endeffekt abholt, ihm individuell auf ihn zugeschnittene Aufgaben gibt. Das ist, glaube ich, schon der Wunschtraum, den wir haben, vor allem bei einer Schülerschaft, die immer heterogener wird. Und vom Tool her gedacht ist es natürlich so, dass dieses Tool einerseits eine Lehrer- als auch eine Schüleroberfläche hat. Also für den Schüler, der sieht im Endeffekt seinen individuellen Lernpfad mit Aufgaben, die ihm individuell zugewiesen werden. Und die Lehrkraft sieht natürlich nicht nur den einen Schüler, sondern die sieht ihre komplette Klasse, mehrere Klassen, sieht dort auch den Leistungsverlauf oder den Lernverlauf eher eben für zum Beispiel ein ganzes Schuljahr, vielleicht sogar darüber hinaus und sieht auch den Klassenschnitt und kann dann natürlich auch eingreifen und auf der Basis pädagogische Maßnahmen und Entscheidungen treffen.
Also erstmal, es klingt mega cool. Also ich denke nur an meine Schulzeit zurück. Ich glaube, das wäre da nicht so möglich gewesen. Da wurden die Noten noch gewürfelt. Aber es klingt jetzt tatsächlich mega cool und eine gute Innovation. Jetzt aber die Frage, Hochrisiko, ja oder nein? Ich müsste mir den Algorithmus oder das System natürlich nochmal genauer anschauen. Das ist jetzt die Antwort, die ich auch schon viermal gegeben habe, aber die muss ich trotzdem vorab nochmal deutlich machen, weil jeder Fall ist anders.
Ne? Also es gibt auch viele ETS-Systeme. Also ja, wir haben noch diesen großen heiligen Gral, haben wir ja noch nicht. Wir hoffen, der kommt noch, okay, aber so Einzelsysteme gibt es schon.
Fingers crossed. Mhm. Also nehmen wir mal an, das gibt es schon. Nehmen wir mal an, das wird genutzt, um ja Profile von SchülerInnen zu erstellen. Da leuchten dann tatsächlich wieder die Antennen rot bei mir, weil Profiling fällt in jedem Fall unter Hochrisiko.
Also Profiling, wenn ich nachfragen darf, du hast jetzt nicht Schülerin mit dem Namen XY, sondern Schülerin 17. Ist auch schon schwierig dann?
Ja, also wenn du, ja, das ist eine komplizierte Frage. Also wenn du eine Sammlung an verschiedenen Kategorien und personenbezogenen Informationen zusammenstellst und theoretisch ableitbar wäre, was das für eine Person ist oder welche Person dann ist, dann sprechen wir von Profiling. Also wenn ich weiß, die Person ist weiblich, hat ein bestimmtes Alter, hat eine bestimmte Schulklasse besucht, bestimmte Kurse schon besucht und ich dann relativ klar zurückverfolgen könnte, wer das ist, dann sprechen wir sehr wahrscheinlich von Profiling. Und wenn das die Grundlage ist von diesen Systemen, die du erwähnt hast, dann haben wir eher ein Hochrisiko-KI-System vorliegen. Jetzt könnten wir uns aber wieder fragen, ne, Artikel 6 Absatz 3, wer trifft die letztendliche Entscheidung über den Zugang zu Kursen, ne, oder den Zugang zu Trainingsinhalten? Wenn es der Lehrer oder die Lehrerin ist, dann ist das KI-System nur entscheidungsunterstützend. Das heißt, wir könnten durchaus argumentieren, dass es doch kein Hochrisiko-KI-System ist. Ich finde das aber interessant, weil, wie gesagt, wir Menschen, vielleicht auch so ein kleiner Exkurs, wir sind leider keine rationalen Wesen. Also um es ganz offen zu sagen, richtig schlecht immer Entscheidungen treffen. Und das wissen wir schon sehr, sehr lange. Wir leiden unter vielen kognitiven Verzerrungen, sogenannten Biases. Und dafür haben wir eigentlich solche KI-Systeme entwickelt, dass die uns helfen sollen. Naja, aber wenn die uns dann helfen und Entscheidungen vorbereiten und uns beispielsweise einen Score oder eine Wahrscheinlichkeit aufblinken lassen auf den Desktops, ja, dann können wir ja, sind wir nicht auf einmal besser im Entscheidungen machen, sondern dann ziehen ja wieder die kognitiven Verzerrungen. Also wenn ich sozusagen ein rotes Aufleuchten einer Wahrscheinlichkeit sehe, dann bin ich tatsächlich ein bisschen alerter. Oder wenn ich unter Zeitdruck bin, dann treffe ich vielleicht doch einfach salopp die Entscheidung, die algorithmische Empfehlung blind zu übernehmen. Oder wenn ich mir besonders viel Expertise unterstelle, leide ich unter der möglichen kognitiven Verzerrung, einen Confirmation Bias an der Stelle aufleben zu lassen. Also ich übernehme nur die Empfehlungen, die meiner vorgefertigten Meinung und meinem Urteil schon genügen. Also insofern ein bisschen komplex.
Aber dann wird es ja noch ungerechter eigentlich. Dann komme ich ja als Schülerin irgendwie dem Ergebnis, welches ich eigentlich haben sollte, gar nicht näher, sondern bin ich noch weiter von entfernt.
Naja, ich glaube, also wird die Entscheidung wirklich schlechter? Weiß ich nicht. Müsste man sich nochmal genau anschauen. Was aber tatsächlich schwieriger wird, ist nachzuweisen, dass die Entscheidung nicht objektiv oder fair ist. Weil viele Menschen gucken auf KI-Systeme und glauben, KI, das ist neutral, das ist objektiv, das sind nur Einsen und Nullen. Aber wir wissen schon sehr, 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 sehr lange, dass KI nicht neutral ist. KI reproduziert unsere Vorurteile und auch im Umgang mit KI können Fehler passieren und kognitive Verzerrungen aufleuchten. Und wenn es schwerer wird, das zu sagen und das zu entlarven und das zu reflektieren, weil Menschen sich zu sehr auf Technologie verlassen, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Und dafür ist eigentlich die KI-Verordnung da. Die möchte nämlich feststellen oder die möchte sicherstellen, dass nur solche Produkte auf den Markt kommen, die zumindest ein Mindestmaß an Reflexion schon genossen haben.
Das heißt natürlich schon auch, wenn wir uns jetzt solche ITS-Systeme anschauen, gibt ja verschiedene. Also wir haben ja beispielsweise jetzt auch so ein kleines Projekt mit Meister Cody für die Sprachförderung laufen, dass wir uns da jeweils immer sehr, sehr genau anschauen müssen, welche Daten tatsächlich die KI aufnimmt, auf welcher Basis sie ihre Entscheidungen trifft und wie sie auch die Diagnostik vornimmt und auf welchen Grundlagen diese diagnostischen Entscheidungen und Einschätzungen, Entscheidungen sind ja weniger Einschätzungen, viel mehr getroffen werden. Und da ist es ja auch wichtig, dass wir bei solchen Tools idealerweise auch die Fachdidaktiker mit im Boot haben. Bei Meister Cody ist das beispielsweise der Fall, dass da einfach diese ganzen diagnostischen Systeme von Fachdidaktikern, von Wissenschaftlern entwickelt worden sind. Und auch bei anderen Systemen, also bei unserem Großen, das hoffentlich dann mal alle Fächer später mal abdecken wird, bei dem AIS, das wir vielleicht ab 2026 sehen werden, da sind auch ganz viele Fachdidaktiker mit im Boot. Und von dem her, für uns als Lehrkräfte heißt das ja eigentlich, wir müssen versuchen, möglichst gut auch nachvollziehen zu können, was die KI dort tut, oder?
Mhm. Nicht nur für die Lehrkräfte gilt es, eigentlich für alle, die KI-Systeme einsetzen oder verwenden. Wir müssen besser darin werden, unsere eigenen Fähigkeiten und unser eigenes Wissen zu reflektieren und vor diesem Hintergrund entscheiden, ob wir in der Lage sind, KI-Systeme auch wirklich gut zu nutzen. Also ganz offen, ich experimentiere gerade mit einem GPT-Modell, was mir hilft, Wirkungskriterien zu identifizieren. Ich beschäftige mich jetzt seit fast einem Jahrzehnt mit gesellschaftlichem Wandel und Wirkung und ich kann das nutzen, weil die Ergebnisse, die kann ich tatsächlich auf Basis meines Fachwissens kritisch reflektieren, weiß, wo die vielleicht herkommen können, kenne Referenzstudien. Das heißt, ich kann dieses Modell super gut einsetzen. Wenn ich jetzt aber ein GPT einsetze, um Fragen zum Atomkraftwerken zu beantworten, dann muss ich einfach selber reflektieren und mir vor Augen halten, ich habe gar keine Ahnung von Atomkraftwerken. Das heißt, ich kann gar nicht kritisch prüfen, ob die Antworten so richtig sind. Und insofern, in deinem Fall, Lehrkräfte sollten einmal bei der Entwicklung mit eingebunden werden und ihre didaktische Expertise und auch die Praxisperspektive bei der Entwicklung solcher Modelle mit einbringen können. Und sie müssen bei der Anwendung kritisch reflektieren, ob das so Sinn macht, ob das so stimmig ist, ganz unabhängig davon, ob die KI-Verordnung das vorschlägt. Aber die hilft auch erstmal, sicherzustellen und darauf vertrauen zu können, dass man in der Regel als Schule auch nur solche Systeme kaufen kann, die ein Mindestmaß an Sicherheitsanforderungen schon erfüllen.
Laila, du hattest vor einer Weile erwähnt, was ist, wenn die Schule Betreiber ist, je nachdem, wie die Situation da ist, welche Rechte und Pflichten kommen denn da auf die Schulen zu oder die Schulleitungen?
Auch hier, ich liebe Entscheidungsbäume. Bei der KI-Verordnung fragt man sich nicht nur, welches Risiko hat mein KI-System und geht dann sozusagen die verschiedenen Klassen durch. Nee, man fragt sich auch, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele? Man fragt sich bei jedem KI-System, welche Rolle nehme ich ein? Entwickle ich als Schule das KI-System selber? Dann bin ich ein sogenannter Entwickler oder Hersteller, um in der Fachsprache zu bleiben. Oder betreibe ich das KI-System, also kaufe ich es ein und setze ich es ein, dann bin ich ein Betreiber. Und je nachdem, in welcher Rolle ich bin, muss ich verschiedene Anforderungen erfüllen.
Das heißt, wenn ich Telly nutze, bin ich Betreiber.
Kommt drauf an, wer du in dem Moment bist. Also wenn du eine Schule bist und das KI-System bekommst und betreibst, dann würde ich sagen, bist du als Schule Betreiber. Das Land, wenn das Land das aber entwickelt hat, ist das Land der Hersteller.
Ich glaube, Telly ist jetzt echt ein kompliziertes Beispiel, um das durchzuexerzieren.
Also, wie das Leben halt so ist.
Ja, ne? Wir haben ja irgendjemand, eine Firma, die das auch bereitstellt und dann läuft es nochmal über die FEU und dann machen es alle Länder, bieten es an. Also ich glaube, da haben wir irgendwie so eine Weiterreichkette. Mhm. Da ist es wahrscheinlich einfacher, wir nehmen ein ganz simples, also ich bleib jetzt mal bei Meister Cody, nachdem wir da ja auch unser kleines Projekt haben. Da haben wir eine Firma, die das bereitstellt und dann haben wir die Schulen, die das nutzen.
Mhm. Auch da müsste man sich wahrscheinlich nochmal die Details anschauen. Aber in dem Fallbeispiel ist es ein bisschen einfacher. Ne? Dann sind die Schulen die Betreiber. Und die Betreiber, das hast du gefragt, Kimsi, die müssen auch Anforderungen erfüllen. Und zwar müssen die in dem Kontext, weil die Schulen öffentlich sind und wir sehr wahrscheinlich ein Hochrisikosystem vor uns haben, vielleicht, ne, doch der Filter auch noch zieht, aber unabhängig davon müssten die Schulen Artikel 27 erfüllen. Für diejenigen, die die KI-Verordnung gerade nicht vor sich liegen haben, keine Sorge, dass die Grundrechte-Folgenabschätzung macht es viel einfacher, ne, als Artikel 27. Also das ist im Grunde genommen, ich weiß nicht, wer die Datenschutzfolgenabschätzung kennt, so ein bisschen wie die Datenschutzabfolge wirklich nochmal potenziert, weil bei der Grundrechtefolgenabschätzung sollen die Schulen dann in dem Fall prüfen, ob diese KI-Anwendung irgendein Grundrecht der EU negativ betrifft. Wir haben ja einige Grundrechte, Gott sei Dank, Gleichstellung, ne, informationelle Selbstbestimmung und all die Grundrechte müssen eingehalten werden, das ist toll. Und wenn ich so ein KI-System im öffentlichen Sektor einsetze, muss ich mich fragen, inwiefern wird ein Grundrecht negativ betroffen sein? Wer sind denn die betroffenen Personen? Da muss ich es aufzählen, da muss ich überlegen, wie gehe ich dann mit dem Risiko um? Welche Maßnahmen habe ich ergriffen, um die Grundrechte zu schützen und hochzuhalten? Also das wäre eine konkrete Anforderung an die Schulen, die KI-Systeme betreiben im Hochrisikokontext. Es ist deshalb so wichtig, diese Frage nach der Rolle zu stellen, weil Pi mal Daumen, wenn ich jetzt auf die Hersteller gucke, die müssen ganz andere Anforderungen erfüllen. Die müssen bei der Entwicklung auf Transparenz achten, die müssen ein Qualitätsmanagementsystem, ein Risikomanagementsystem installieren. Da sind also technische Feinheiten gefragt und auch der Zugang zu technischen Informationen und Möglichkeiten. Und deshalb treffen diese Anforderungen die Betreiber nicht, weil die können natürlich nicht unbedingt unmittelbar in den Code reingucken und dieser Verantwortung auch gerecht werden. Also insofern teilt der EU-Gesetzgeber hier die Verantwortung zwischen den Herstellenden und den Betreibenden. Aber alle sind schon gleichermaßen gefragt in ihren Rollen.
Okay, also das heißt, in der Regel sind die Schulen dann die Betreiber und die Firmen, die jetzt so ein Tool anbieten oder auch wir als Land, wenn wir was anbieten, wären Anbieter. Und jetzt haben wir natürlich schon, allein wenn du sagst, Grundrechte, Folgenabschätzung, also unsere Schulen stöhnen natürlich verständlicherweise schon ganz schön, wenn sie eine Datenschutzfolgeabschätzung machen sollen. Das ist ja zum Beispiel was, was wir auch als Land vielleicht ganz gut mit übernehmen können, zumindest im Sinne von Hilfestellung und Muster für ein bestimmtes Tool anzubieten. Deswegen, da ist es dann sicherlich ganz gut, wenn wir da auch irgendwo in dieser Kette, in dieser Anbieter- oder Bereitstellungskette noch mit drin sind. Jetzt fallen mir allerdings Sonderoptionen ein, die überhaupt nicht zu dem passen, was du gerade geschildert hast. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es Schulen gibt auch schon, die tatsächlich selber Anbieter von der KI sind. Weil was passiert denn, wenn so eine Schule sich jetzt so eine KI irgendwo lokal aufsetzt und entweder im eigenen Netz betreibt oder vielleicht auch irgendwie so ein System hat, was vielleicht nur lokal auf irgendeinem Gerät läuft oder vielleicht auf den Geräten der Schülern läuft?
Mhm. Viele Fragen. Also vielleicht einmal vorab. Wir können keine, das ist es leider manchmal so, oder zumindest sichert mir das mein Job, keine pauschalen Antworten geben. Ne? Also Schulen sind nicht immer Pauschalbetreiber, das hat ein Beispiel jetzt ganz gut gezeigt. Deshalb würde ich empfehlen, jede Organisation, ob es jetzt eine Schule ist oder ein Land, macht sich erstmal auf die Reise und listet alle KI-Systeme auf, die sie ja entweder herstellt, entwickelt oder betreibt. Und wenn du diese Liste an KI-Systemen hast, fragst du dich, also stelle ich die erstmal her oder betreibe ich die nur? Dann fragst du dich, wie hoch ist das Risiko? Und so kannst du dann Fall für Fall deine Anforderungen ableiten. In deinem Fallbeispiel, also nehmen wir mal an, die Schule entwickelt das KI-System selbst, aber es ist nur auf lokalen Servern abgespeichert, dann würde ich sagen, ja, da gilt die KI-Verordnung trotzdem. Also die KI-Verordnung gilt für alle Produkte, die auf den europäischen Markt kommen. Unabhängig davon, wo die übrigens entwickelt werden. Also wenn die auf dem europäischen Markt vertrieben oder angewendet werden, müssen die sicher sein. Weil es geht ja darum, EU-BürgerInnen zu schützen. Und da spielt es eben keine Rolle, wo die entwickelt worden sind. Das heißt also, erstmal würde ich davon ausgehen, dass dieses KI-System, was du geschildert hast, auch unter die KI-Verordnung fällt. Jetzt könnten wir über ein paar Ausnahmen sprechen. Das kennt ja jedes Gesetz. Beispielsweise gibt es Ausnahmen für Forschung, also wenn KI-Systeme nur zu Forschungszwecken entwickelt oder eingesetzt werden. Aber in dem Fall würde ich davon ausgehen, die haben eigentlich einen konkreten Nutzen. Und insofern würde ich die auch erstmal in die Risikopyramide schön einordnen und dann die Anforderungen ableiten.
Das ist ein Verständnis, was wir so aus der DSGVO haben. Da wissen wir, dass wenn Daten nicht das Gerät verlassen, wenn die einfach komplett im lokalen Netz bleiben, habe ich an sich kein Problem. Aber das ist ja bei der KI-Verordnung anders.
Genau, also die Datenschutzgrundverordnung, die schützt die personenbezogenen Daten vor einer schlechten Verarbeitung und damit die Menschen. Ne? Und die KI-Verordnung, die schützt uns vor schlechten KI-Produkten. Und deshalb ist da nicht so wichtig, wo die Daten verarbeitet werden, sondern da gilt dann wirklich, wird das Produkt hier angewendet oder vertrieben?
Wenn wir es nochmal runterbrechen von den Schulleitungen, nochmal eine Etage tiefer, gibt es denn eigentlich ganz konkrete Pflichten, die sich für die Lehrkräfte jetzt aus der KIFO ergeben?
Also ich glaube, da würde ich empfehlen, das nicht neu zu erfinden. Ne? Also ihr müsst an der Stelle ja auch schon die Datenschutzfolgenabschätzung abgeben. Das machen jetzt auch nicht die LehrerInnen in ihrer Freizeit, sondern entsprechende Behörden. Und ich würde davon ausgehen, dass auch diese Behörden sich dann mit KI-Verordnungsanforderungen beschäftigen müssen. Das heißt, ich würde erstmal auf das System vertrauen. Und als Lehrerin, als Lehrer wäre ich auch erstmal happy, weil ich jetzt durch die KI-Verordnung weiß, ich nutze nur noch KI-Systeme, die diese Prüfung auch durchlaufen haben. Also ich muss mir erstmal keine so großen Gedanken machen, dass diese KI-Systeme die Gesundheit, die Sicherheit oder die Grundrechte von SchülerInnen negativ beeinflussen würden.
Vorausgesetzt, es ist ein System, das tatsächlich an der Schule offiziell eingeführt ist.
Ja, also natürlich. Also wir sprechen hier nicht vom Schwarzmarkt der digitalen Produkte. Also das, was offiziell eingesetzt werden darf und dann auch eingesetzt wird, muss die KI-Verordnungsanforderungen erfüllen. Und wer das nochmal bei euch dafür zentral zuständig ist, müsste man sich im Detail nochmal anschauen. Aber also ich wollte einfach sagen, LehrerInnen müssen sich jetzt nicht in die Rolle der Zertifizierungs- oder Aufsichtsorganisation reinarbeiten. Ich glaube, das wäre auch zu viel gefordert. Nichtsdestotrotz, der reflektierte Umgang, den kann man nicht unbedingt immer im Recht vorschreiben. Der ist etwas, was wir ja auch als Verantwortung für uns begreifen müssen. Und das würde ich den LehrerInnen mitgeben.
Irgendwie, die Folge war jetzt ganz schön voll an Informationen. Wenn ich als Lehrkraft mich jetzt nochmal in Ruhe einlesen möchte oder mich weiterbilden möchte, was habt ihr denn da im Angebot? Habt ihr was im Angebot?
Ja klar, haben wir was im Angebot. Auch einiges, sowohl Fortbildungen als auch Unterstützungsmaterialien. Und das erste vielleicht mal, und ich glaube, das ist das Interessanteste für die Lehrkräfte in Baden-Württemberg aktuell, sind die Angebote, die wir zu unseren Tools haben, die es über die digitale Bildungsplattform gibt, einmal Telly und einmal F13. Da gibt es jeweils eine Taskcard dazu. Das ist wie so ein großes Sammelsurium an kleinen Nuggets, an Unterstützungsmaterialien mit kleinen Anleitungen, Hinweisen, Do's and Don'ts und Infos. Und die gibt es natürlich bei uns auf der Homepage. Und auch bei uns auf der Homepage gibt es Magic Links. Die hatte Simon ja schon immer genannt.
Oh, Simon, Grüße gehen raus nach Varese.
Genau. Und es sind im Endeffekt die Links, wo gespeicherte Suchen zu LFB Online zu finden sind, also unserem baden-württembergischen Fortbildungsprogramm. Und dort haben wir natürlich Suchen so angelegt, dass alle KI-Fortbildungen gefunden werden. Wir haben natürlich Fortbildungen speziell für die Fächer, Schularten, aber auch übergreifende Fortbildungen. Und die findet man dort alle. Auch hier, die Links stehen bei uns auf der Homepage und dann natürlich nochmal in den Shownotes. In den Fortbildungen gibt es dann auch was ganz Spezielles direkt für die Schulleitungen, weil Laila, du hattest ja vorhin hier schon mal über die Pflichten auch nochmal gesprochen. An Schulen ist es natürlich so, da ist am Schluss, genau wie beim Datenschutz, ist die Schulleitung schlussendlich verantwortlich. Die Schulleitung ist verantwortlich dafür, dass eben nur auch wirklich offiziell eingeführte KI-Systeme verwendet werden und eben auch für alles, was ihre Lehrkräfte mit diesen KI-Systemen tun und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler. Und deswegen gibt es für Schulleitungen auch nochmal spezielle Fortbildungen.
Super, ist also alles abgedeckt.
Hoffe ich doch.
Auf jeden Fall. Laila, ich habe eine schöne Abschlussfrage für dich. Stell dir vor, du bist auf dem heißen Stuhl und müsstest folgende Frage beantworten. Chance oder Risiko, KI-Verordnung, wo fällt's hin?
Ich stehe ganz schnell auf vom heißen Stuhl und sage weder noch, es ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir tatsächlich nur die KI-Systeme einsetzen, die unser Vertrauen auch verdienen, die wirklich auch die Anforderungen erfüllen, die wir an die Sicherheit und die Gesundheit und die Wahrung unserer Menschen und Grundrechte an die KI-Produkte stellen. Also insofern, es ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir diese KI-Systeme überhaupt nutzen wollten. Ja, wir wollen ja auch wirklich nur immer das, ja, für uns im Alltag und auch im beruflichen Kontext anwenden, von dem wir sicher sein können, da passiert kein Schaden für Mensch und Gesundheit und Gesellschaft. Und ich würde, glaube ich, nochmal zum Schluss gerne mit einem Lieblingszitat enden. Ich bin nämlich, also falls man das jetzt nicht gemerkt hat, ne, über den ganzen Podcast hinweg, ein Riesen-Nerd. Und ich gucke tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Superhelden-Filme und Serien. Und eines meiner Lieblingsfilme ist tatsächlich von Spider-Man. Und da heißt es doch, ne, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und in dem Sinne sind KI-Systeme durchaus mächtig, nicht weil sie technologisch so komplex sind, sondern weil sie viel bewirken können. Und gerade deshalb müssen wir Verantwortung übernehmen. Die KI-Verordnung hilft uns dabei, also eigentlich ganz schön, oder nicht?
Das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Laila.
Ja, und Schlusswort, wir sind tatsächlich am Schluss, am Ende dieser Folge, sehr schade, schon viel schneller gegangen, als ich irgendwie dachte. Es hat total Spaß gemacht, Laila. Aber an euch doch draußen, schickt uns doch gerne euer Feedback zur heutigen Folge und oder auch Wunschthemen oder Gäste. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und unsere E-Mail-Adresse lautet nach wie vor podcast@zsl-bw.de.
Danke an euch fürs Dabeisein. Danke dir, liebe Laila. Es war wirklich sehr, sehr spannend.
Danke, Kinsey. Danke, Irmi.
Hat voll Spaß gemacht. Danke.
Von uns allen hier aus dem ZSL-Studio. Wir sagen Tschüssi. Ciao.
Ciao. Tschüss.